Blicke hinter die Kulissen des McLaren Technology Center. Entdecke mehr nur auf getyourguide.com. Unvergessliche Reiseerlebnisse.
Max Verstappen gewinnt den großen Preis von Kanada. Wir sprechen über das Rennen mit unserem Formel 1 Experten Ralf Bach. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ja, Ralf, der nächste Sieg für Max Verstappen war aber definitiv einer der schwereren Sorten, denn Red Bull war nicht ganz überlegen wie in den Rennen zuvor. Hat die Konkurrenz ein bisschen Zeit gut gemacht oder hatte Red Bull einfach die Probleme? Was meinst du?
Ist schwierig zu sagen, das werden wir bei den nächsten Rennen erst wissen. Bei Red Bull war es so, dass sie A, von der Strecke her nicht diesen riesen Vorteil haben konnten, den sie bei dem nächsten Rennen wieder haben. Das hat ja auch Max gesagt, die DRS-Zonen sind in Österreich wieder größer und länger und da hat halt Red Bull einen riesen Vorteil, wie wir wissen. Und in Kanada kam noch was dazu. Red Bull hat ein bisschen Probleme, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Also Max konnte nicht so fahren, wie er das gewohnt war, musste vorsichtig agieren. Die anderen hatten ihre Reifen schneller auf Temperatur, also speziell Aston Martin und mehr Grip. Und als der Grip dann da war, musste Max eigentlich den Vorsprung verwalten. Er hat halt den Unterschied gemacht, das muss man sagen, und zwar schon im Qualifying. Unter den nassen Bedingungen war er in einer eigenen Liga, in einer eigenen Welt und da hat er den Grundstein zu dem Sieg gelegt. Er hat dann den Start gewonnen und mehr oder weniger, ich meine, was wir hier von die Probleme, die wir gerade von Red Bull beschreiben, sind Luxusprobleme. Am Ende hat immer noch ein Red Bull gewonnen mit Max Verstappen am Steuer. Und zwar war das der 8. Sieg von Red Bull in diesem Jahr, der 6. von Max. Also das ist jetzt alles relativ. Die anderen waren näher dran, wenn man mal die letzte Runde ausklammert, wo ja die Fahrer manchmal noch vom Gas gehen in der letzten Runde, um zu jubeln, war so der Vorsprung so immer so 7-8 Sekunden, 7 zu Aston Martin, 9 zu Mercedes, ungefähr bei 70 Runden, wenn man das umrechnet, rein mathematisch, entspricht das ungefähr einem Rundenvorteil von einer Zehntelsekunde, die der Red Bull schneller war. Das ist nicht viel. Das ist in Barcelona noch ganz anders gewesen, da haben wir von 0,4 bis 0,5 Sekunden geredet. Das kann streckenspezifisch sein, es kann sein, dass die anderen aufgeholt haben. Der Aston Martin hat funktioniert mit den neuen Teilen, zumindest in Kanada. Und die sind erst noch am Anfang, was das genaue Setup betrifft, wie man die neuen Teile jetzt nochmal optimal in das Fahrzeugsetup einbringen kann. Da sind sie noch gar nicht am Maximum. Auch der Mercedes funktioniert besser mit dem Umbau. Aber ansonsten hat es immer noch nicht gereicht, um selbst einen Verstappen auf einer Strecke, die von Red Bull für Red Bull jetzt nicht so gut war, plus den kleinen Reifenproblem zu schlagen. Also jetzt die nächsten Rennen, Österreich, Silverstone, da werden wir schon mehr wissen, ob die anderen wirklich aufgeholt haben. Schätzungsweise ja, aber wie viel weiß ich nicht.
Was ich gestern eigentlich sehr interessant fand, das gab es, glaube ich, so auch noch bei keinem Rennen, dass alle vier Top-Teams eigentlich zufrieden waren. Verstappen natürlich, weil er gewonnen hat. Alonso hat gesehen, dass man näher dran ist an Verstappen und man hat Hamilton geschlagen. Hamilton ist zufrieden, dass, weil ja auch Toto Wolff vorher gesagt hat, dass es nicht die Mercedes-Strecke ist und dass das Auto da nicht so gut funktionieren sollte, trotzdem Platz 3. Und Ferrari ist weit nach vorne gekommen, hat trotzdem und hat auch eine sehr gute Rennpace gezeigt. Also jeder hat was Positives mitgenommen, ne?
Ja, könnte man so sagen. Ich meine, nicht. Ich sag mal, bei Red Bull kann Perez nicht zufrieden sein, bei Mercedes Russell nicht. Ansonsten stimmt es, was du sagst. Man hat deutlich gesehen, dass Fahrer auf dem gleichen Auto in Kanada den Unterschied gemacht haben. Max Verstappen gegen Perez. Die beiden Ferrari-Fahrer, muss man sagen, waren auf Augenhöhe. Da gab es jetzt keinen großen Unterschied. Hamilton war klar stärker als Russell, vielleicht noch nicht vom Speed nur, aber Russell hat halt den Fehler gemacht, dass er in die Mauer gefahren ist und dadurch ja mehr oder weniger sein Rennen kaputt gemacht hat, weil die Temperaturen gingen wohl so in die Höhe durch den Aufprall, dass man es lieber abgestellt hat, das Auto, weil eigentlich wäre er noch in die Punkte gefahren. Und bei Aston Martin, ja, Stroll, das ist am Ende geworden, ich glaube 9. Ja. Aber war halt immer eine Minute, also ganz weit weg von all unserem im Training schon. Da haben die Fahrer schon in Kanada den Unterschied gemacht.
War ja auch gestern ikonisches Podium. Ich glaube, es war das zweite Mal, dass Verstappen, Alonso und Hamilton sich das Podium geteilt haben. Katar 21 standen sie auf jeden Fall schon mal drauf. Ich weiß gar nicht, noch einmal. Aber das ist schon was Besonderes. Hat man schon ein bisschen Gänsehaut, wenn man die drei da vorne sieht. Ne? Das sind drei sehr erfolgreiche und schon Legenden
Also,
des Sports, ne?
wenn man überhaupt Gänsehaut bekommen kann, dann wegen anderen Zahlen. Was du da sagst, kann ich gar nicht jetzt nachvollziehen. Ja, die drei da vorne macht Sinn, aber ich meine, Verstappen ist mit seinem 41. Sieg mit Ayrton Senna jetzt gleichgezogen. Red Bull hat den 100. Sieg seiner Formel-1-Karriere eingefahren und Ayrton Newey, unser Design-Guru, den sie logischerweise zu dem Red Bull-Sieg Nummer 100 aufs Podium geschickt haben, sogar persönlich seinen 200. Das heißt, Ayrton Newey hat gestern seinen 200. Sieg als Chefkonstrukteur praktisch erreicht. Das ist auch eine Zahl, die ist unglaublich. Weil Newey war ja vorher schon mit Williams und McLaren erfolgreich, bevor er zu Red Bull gegangen ist. Und da hat er vor Red Bull jetzt schon 100 Siege eingefahren. Das ist Wahnsinn. Das muss man jetzt auch mal sagen.
Ja, definitiv. Ohne den wäre bei Red Bull auf jeden Fall nicht die Zahl 100 auf dem Konto gewesen. Ja, Ralf, ja, wurden gestern einige schöne Zahlen erreicht. Alonso auf 2, Hamilton auf 3. Ja, Ferrari, sprechen wir darüber noch ein bisschen auf 4 und 5. Die haben für die Startposition, dafür, dass sie ein bisschen im Verkehr waren und so weiter, erstmal eine gute Strategie hingelegt und sie hatten auch eine verbesserte Pace, ne?
Ja, aber sie haben endlich das gemacht, was ihr eigener Anspruch sind, was man von der ikonischen Marke erwartet. Man könnte jetzt auch sagen, davor waren sie einfach unterirdisch und so weit weg von dem, was sie vielleicht konnten. Lag aber auch daran, dass ihr Hauptproblem vorher war, erstens die Fahrer machen viele Fehler, muss man jetzt sagen. Das war in Kanada so im Training. Da haben die das Rennen eigentlich schon weggeworfen. Dafür haben sie dann im Rennen einen sehr guten Job gemacht. Aber das muss man alles relativ sehen. Dazu kommt, Kanada kam dem Auto entgegen. Das heißt, ihr größtes Problem, dass sie im Rennen einen unglaublichen Reifenabbau hatten, in dieser Saison, den hatten sie in Kanada nicht. Der Asphalt, die Streckenführung, irgendwas hat in deinen Karten gespielt, dass ihr größtes Problem nicht aufgetreten ist. Wenn du das nicht hast, kannst du natürlich im Rennen viel konstantere Zeiten auf hohem Niveau fahren. Das haben beide Fahrer gemacht. Da gab es auch keinen Unterschied. Ich denke, Sainz hätte auch Vierter werden können. Ferrari hat logischerweise darauf verzichtet, da jetzt wenn es schon mal so gut läuft, gegeneinander fahren zu lassen. Und Leclerc hat den Job gemacht, den man eigentlich von ihm erwartet, halt, was er viel zu selten umsetzen kann. Und trotzdem, Ferrari hat das Podium nicht geschafft und das haben die Fahrer und die Strategen zum Teil zu verschulden, weil sie halt durch die Startplätze 10 und 11 im Qualifying praktisch ihre, nennen wir es mal, Podiumschancen weggeworfen haben.
Ja, auf jeden Fall. Einer, der sich gestern auf jeden Fall auch mit dem Red Bull zumindest schwerer getan hat, war Sergio Perez, am Ende 50 Sekunden hinter Verstappen. Ja, der ist mit diesem Problemchen, die Red Bull hatte, nicht so gut klargekommen, ne? Oder wie erklärst du dir 51 Sekunden Rückstand am Ende?
Ja gut, er hat ja noch einen Boxenstopp gemacht, um die schnelle Runde zu fahren. Das darfst du jetzt nicht vergessen. Also die muss man jetzt abziehen. Das haben sie ja mit Absicht gemacht. Die haben gesehen, er war auf Platz 6, konnte aber Platz 5, also Sainz am Ferrari nicht mehr knacken, aber hat er auch genug Luft zu dem dahinter. Das heißt, man konnte vom Zeitfenster dieses Boxenstopp-Manöver in der drittletzten Runde machen oder vorletzten, nee, drittletzte, so dass er noch eine fliegende Runde fahren konnte, um den Extrapunkt für die schnelle Runde zu können. Man da und hat dadurch ja auch Lewis Hamilton die weggenommen, der die schnelle Runde bis dahin hatte. Also, wenn man das so sieht, ja, hat Perez einfach noch das Beste daraus gemacht. Aber man muss sagen, nur nochmal, wo Verstappen den Unterschied? Man sieht man auch an Perez. Er ist auf Platz 12 losgefahren, die Ferrari ist direkt vor ihm 10 und 11. Hätte man also sagen können, die fahren ihr eigenes Rennen unter gleichen Voraussetzungen, mehr oder weniger. Und da war Ferrari besser. Das heißt, Perez hatte keine Chance, mit dem gleichen Auto wie Max Verstappen in Kanada die Ferraris zu schlagen. Und Max gewinnt das Rennen. Klar, auch weil er auf Pole stand, dieses magische Qualifying hatte. Aber das gehört halt alles dazu. Und Das macht halt den Unterschied. Das muss auch ein Perez einsehen. Perez wird auch nochmal ein Rennen gewinnen, wenn alles optimal läuft und Max vielleicht mal Pech hat. Aber unter normalen Umständen ist die Tendenz, besonders in den letzten Rennen, ganz klar zu erkennen, bei Red Bull gibt es eine Zweiklassengesellschaft als Fahrer. Aber jetzt kommt das Nächste. Wer kann überhaupt mit Verstappen im Moment mithalten? Selbst mit dem gleichen Auto könnte das ein Alonso, ein Hamilton. Eher als Perez, aber wo steht Verstappen wirklich? Jetzt kommen die Vergleiche, weil er ja Ayrton Senna's 41. Sieg, also mit Ayrton Senna gleichgezogen ist. Auch wenn Quervergleiche schwer sind, eins kann ich jetzt subjektiv sagen: Verstappen ist schon in der Senna-Liga, muss ich sagen. Es geht gar nicht um drei WM-Titel, Senna ist der Unvollendete. Das weiß jeder, weil er ja diesen tödlichen Unfall 94 hatte. Der hätte auch mehr Titel. Also ohne jetzt die reine Anzahl von Siegen und WM-Titeln zu sehen, einfach von der Ausstrahlung, von der Performance her, von dieser Magie, die man manchmal ausstrahlt als Fahrer, sind Verstappen und Senna schon eine eigene Liga. Michael Schumacher gehört dazu, Lewis Hamilton, auch ein Alonso. Früher hat man mir gesagt, hat Fangio und Jim Clark, auch zum Teil Jochen Rindt, diese gewisse Magie gehabt, von der man redet. Also, aber Max, selbst wenn er jetzt aufhören würde, von dieser Magie und diesem außerordentlichen über den anderen stehen teilweise mit seinen Leistungen, gehört er jetzt schon ganz nach oben mit. Also mit.
Ja, von
Ja.
Senna und Verstappen-Vergleich kommen wir mal zu einem, der gestern auch zumindest eine herausragende Leistung gezeigt hat. Alexander Albon im Williams auf 7 gefahren. Auch als einziger der beim Williams-Pilot natürlich, der ein Update hatte am Auto und oder die Updates hatte am Auto. Starke Leistung, ne? Also das hat erstmal gefruchtet und gut
Absolut.
verteidigt.
Ich beobachte unseren Engländer mit thailändischen Wurzeln schon seit er in der Formel 1 ist intensiv, auch weil er ja dann zu AlphaTauri kam bei Red Bull und dann sogar zu Red Bull Racing als Teamkollege von Verstappen. Und natürlich, jetzt werden seine Leistungen selbst bei Red Bull im Vergleich mit Verstappen nochmal relativiert. Damals hatte ich gesagt, er ist zu weit weg und so, aber das ist Perez auch. So, und das zeigt, er war gar nicht so schlecht. Aber der andere ist vielleicht so gut, dass man keine Chance hat, gut auszusehen. Aber was er jetzt bei Williams macht, ist außerordentlich. Er hat da vollkommen verdient, dass die Fans ihn gestern zum Fahrer des Rennens gewählt haben. Weil eigentlich, wenn du Siebter wirst, das ist so ein bisschen Fahren im Schatten, aber wenn man das genau betrachtet, hat er einen super Job gemacht mit dem Williams. Wir reden hier von einem Williams im Auto, das eigentlich ganz unten im Ranking ist von der Performance mit dem Haas zusammen und dem Alpha. Das sind die Gegner. Und was er gestern gemacht hat im Rennen, fehlerlos gefahren, Norris hat gedrängt. Am Anfang hat ein Russell gedrängt und das war schon außerordentlich. Der Junge hat das echt verdient gestern, diesen, ich sag mal, Preis der Fans zu kriegen. Ziehe ich meinen Hut vor.
Ja, und der hat auf jeden Fall eine Menge Punkte mitgenommen. Jetzt in der Konstrukteurs-WM sind sie auf
Naja,
9.
sechs halt.
Ja, aber es sind in dem Schneckenrennen da hinten ja auf jeden Fall viele. Alfa Romeo hat jetzt 9, Haas 8, Williams 7 und Alfa Tauri Schlusslicht mit noch 2 Punkten. Da ist auch richtig der Wurm drin, ne?
Das ist eine Riesenenttäuschung, das weiß auch Teamchef Franz Tost. Wir reden hier immerhin von dem, nennen wir es mal, Red Bull Junior und Partner Team. Aber irgendwie geht das Auto nicht, weil man sagt mir, Tsunoda macht echt einen guten Job. Der fährt dann halt auch im Schatten der Leistungsfähigkeit des Autos. Aber es liegt wohl nicht an ihm, sondern das Auto hat halt Mucken. Manchmal ist es gut, aber mit den Reifen kommt es gar nicht klar. Und sie haben am Anfang der Saison eine Riesenschwäche gehabt, was die Geschwindigkeit auf der Geraden betrifft. Also die aerodynamische Effizienz war alles andere als gut. Da haben sie ein bisschen dran gearbeitet, aber es reicht halt noch nicht. Aber man muss auch sagen, Tsunoda war nah dran, Barcelona in die Punkte zu fahren. Dann hat er halt diese Strafe gekriegt. Also Tsunoda war ähnlich wie, ich sag mal, Alex Albon, jetzt in Barcelona auch so einer, der mit dem Underdog-Auto einen riesen Job gemacht hat, wenn man da mal genau hingeguckt hat. Aber Alpha Tauri, ja, da muss jetzt das passieren, weil letzte Ich meine, ihr Ziel war Fünfter oder Sechster in der Konstrukteurs-WM zu werden. Da sind sie ganz weit weg von. Und jetzt haben sie die rote Laterne praktisch. Und es ist schwierig, genug Punkte einzufahren, um weiter nach vorne zu kommen für diese Teams. Weil, wie gesagt, wenn du Siebter wirst und 6 Punkte kriegst, das ist schon das Maximum, was so ein Williams erreichen kann unter normalen Umständen. Deshalb ist das ja auch so gut, weil du musst ja 2 Red Bull, 2 Mercedes, mindestens einen Aston Martin, aber auch Stroll ist ja nicht immer so neben der Spur. Also 2 Aston Martin und 2 McLaren und 2 Alpine schlagen. Und da sieht man schon, wie schwierig das ist, da aufzuholen.
Auf jeden Fall, die Aufholjagd wird auf jeden Fall nicht geschenkt sein. Mit Aston Martin, wie du schon gesagt hast, ist jetzt ein viertes Top-Team dazugekommen. Und dann hat man eigentlich ja in einem erweiterten Favoritenkreis der Teams, sag ich mal, McLaren Alpine. Also demnach wird das schwer für AlphaTauri, da die Punkte gut zu machen. Aber schauen wir mal, was da über die Saison noch kommt. Ja, wo sich auch noch einiges tun muss, ist natürlich bei Haas um Nico Hülkenberg herum. Denn ja, hat ein super Qualifying gefahren, aber Startplatz 2 oder 5, ich glaube, das wäre am Ende auch wurscht gewesen, hat er selber auch gesagt. Punkte wären es nicht geworden. Dafür war die Rennpace und auch wieder der Reifenverschleiß einfach zu schlecht. Platz 15 am Ende. Und Kevin Magnussen sprechen wir auch noch durch gleich drüber, hatte dann Scharmützel mit De Vries. Aber sprechen wir erstmal über Nico Hülkenberg. Schade, ne? Aus deutscher Sicht.
Schade schon. Ich hätte das auch nicht so drastisch erwartet nach dem guten Qualifying. Ich meine, er war ja Zweiter im Qualifying und wurde dann auf Platz 5 zurückversetzt, weil er ein bisschen zu schnell gefahren ist unter der roten Flagge. Gut. Aber im Rennen ging gar nichts. Und das von Barcelona hat sich wiederholt. Ich sage ja, dieses Auto ist ein Reifenmörder. Unglaublich. Ich weiß auch nicht, was Haas sich dabei gedacht hat. Das muss dann ein Autokonzept sein, dass man entweder sind die nicht fähig, ein Setup so zu finden, dass man die Reifen einigermaßen schonen kann und einen Griff kriegt. Ich weiß nicht, was da los ist. Also, das geht ja so nach hinten los. Also, der Haas war wirklich das langsamste Auto gestern.
Ja,
Das
die
ist dramatisch. Also, Nico Hülkenberg, von dem man ja weiß, was er leisten kann, das hat man zum Beispiel jetzt auch im Qualifying unter den schwierigen Verhältnissen gesehen, da muss ich doch langsam fragen, wo bin ich hier hingeraten? Wenn diese Euphorie vorbei ist, dass er jetzt in der Formel 1 wieder ist nach 2 Jahren Pause und halt genau das macht, was er machen will in seinem Leben, unter anderem nämlich Formel 1-Fahrer zu sein. Wenn diese Euphorie aber vorbei ist, dann sitzt er da und wird sich überlegen, macht das noch Sinn? Was mache ich hier eigentlich?
Da wurde er ja gestern auch gefragt, was nimmt man denn Positives auch mit? Sagt er, ja, der Fahrspaß, also es macht ihm scheinbar immer noch Spaß und ja, dann hat er so mit Galgenhumor gesagt, ich habe da schön mit Guanyu Zhou um Platz 15 gekämpft. Da muss
Ja,
ich
ich
jetzt
sag ja, der
zugeben.
ist so ein bisschen auch Formel 1, das Liebe ist mein Job. Diese Euphorie ist noch ein bisschen da, aber was ist, wenn die nicht mehr da ist? Dann steht der da vor dem Trümmerhaufen und sagt, oh Gott, also mit dem Auto, wenn da die Ingenieure sich nicht langsam was einfallen lassen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die wissen was. Und mit dieser Teamführung, die zwar ganz cool auf Netflix agieren kann, aber im Prinzip nicht fähig ist, ein Auto zu bauen, das im Rennen irgendwie nicht mit auf den Felgen nach 20 Runden fährt, übertrieben gesagt. Ich kann sie verstehen.
Ja, da muss
Alle
man.
anderen Autos kommen mit den Reifen besser klar. Mal mehr oder mal weniger. Aber der Haas, das ist ein Reifenmörder. Und das ist ja nicht das erste Mal. Ich habe den Eindruck, die wissen gar nicht, was die tun, die Ingenieure. Also tut mir leid, da bin ich sehr enttäuscht.
Da hattest du ja auch mit Bernie Ecclestone drüber gesprochen. Der hat ja auch sehr scharfe Worte Richtung Steiner gesagt, ne?
Ja. Ecclestone hat halt viel Erfahrung, er polarisiert auch gerne, man muss ihn nehmen, wie er ist. Ich mag ihn, er ist immer authentisch, man muss aber nicht immer bei seiner Meinung sein, aber bei wem ist man das schon? Toto Wolff wird ja oft als Zeuge zitiert, wenn es darum geht, dass die Geschichte stimmt oder nicht. Dazu kann ich nur sagen, lasst es, Freunde, der sagt auch nicht immer die Wahrheit. Und
Achso, die Geschichte mit
ja.
Minzlaff meinst du jetzt, ne? Das.
Ja, also da gibt's 2, 3 Quellen, unabhängig, die mir genau von dem Gespräch erzählt haben. Und dann steht Toto Wolff sich hin mit seinem Hofberichterstatter aus Linz und erklärt dann groß und ganz, nein, ich habe nie mit Minzlaff über Mick Schumacher geredet. Und dann geht der Hofberichterstatter hin und macht alles andere zu Lügengeschichten. Und also Fazit, das finde ich ein bisschen hohl in der Birne, sich nur auf einen zu verlassen, um alles andere in Frage zu stellen. Wenn man drei, vier Quellen hat, die ihm alles unabhängig davon das Gleiche erzählen, dann bin ich da eher geneigt zu glauben. Und man muss Tote Wolf wirklich nicht alles glauben. Der erzählt grinsend irgendwelche Sachen und die Fans freuen sich dann, aber das muss man auch bei allen sowieso, aber bei ihm besonders kritisch beleuchten, ob er da immer die Wahrheit sagt. Das muss ich jetzt leider mal sagen. Was Eggleston und Steiner betrifft, ja, Eggleston hat ziemlich. Er war gar nicht emotionalisiert oder so. Er sagt, er hat nur ganz nüchtern die Frage gestellt: Was soll man, es ging um die Entlassung von Mick Schumacher und die Argumente, die Steiner hat. Was soll man von einem Teamchef halten, sagte Eggleston, sinngemäß, der eigentlich sehr erfolglos ist und trotzdem in einer für Hollywood inszenierten Netflix-Doku der Superstar der Fans plötzlich ist. Also, er will damit sagen, da ist viel Show und viel Gerede im Hintergrund, aber verdient hat er diesen Status rein aus sportlichen Leistungen nicht. Und da hat er ja nicht Unrecht.
Nö, absolut nicht. Aktuell bekommen sie die Probleme nicht in den Griff und das schon sehr lang. Ja, schauen wir mal, was da die nächsten Rennen passiert. Aus deutscher Sicht hoffen wir natürlich, dass es besser wird. Ja, Ralf, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder zum großen Preis von Spielberg. Oder es kommt Fahrerlage-Videos, wissen wir noch gar nicht an dieser Stelle. Aber es gibt auf jeden Fall wieder reichlich Content dann und auch zwischendurch.
Nee, 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 nee. Bianca und ich werden das Gleiche machen wie in Spanien. Wenn wir schon da sind, dann machen wir das auch.
Ja, super, dann könnt ihr euch wieder auf
Und
Fahrerlage-Action freuen.
wenn mich
Ralfs
nicht viele
Urlaubsvlogs
Leute
hat einer geschrieben.
und wenn mich nicht viele Leute ärgern und ich gut gelaunt bin, dann ja, dann gibt es halt ein lila Launebär-Video wieder. Schauen wir mal.
Ja, einer hat schon geschrieben, Ralfs Urlaubsvlogs sind das.
Ja, hab mich auch wohlgefühlt in Barcelona. Aber man kann ja im Urlaub trotzdem analytisch sein und seine Meinung sagen. Das kriege ich auch am Strand hin. Also,
Bis dahin, da freut
bis
ihr euch schon
dann.
drauf.
Alles
Ciao.
klar. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.